war selber überrascht, dass ich aus dem Wrack, was ich war, was daraus geworden ist in ein paar Jahren. Ich habe ja im Gefängnis gesessen in Indien, weil ich Haschisch geschmuggelt habe. Ich glaube schon, dass es eine Einstiegsdroge ist. Ich würde es nicht empfehlen.
Heiner, du bist im letzten Jahr 70 geworden.
Im letzten Jahr 70. Dieses Jahr bin ich 71.
Ja, richtig. Ja. Aber zu deinem 70.
Das sind aber schöne Fangfragen hier gleich am Anfang. Da muss man recht überlegen.
Geht so weiter. zu deinem 70. hat die Frankfurter Allgemeine Claudius Seidel, der lange bei der Süddeutschen war und dann zum Feuilleton der FAZ gewechselt ist, dir ein Loblied geschrieben. Und man kann es zusammenfassen mit einem Bemerkung von, mit zwei Sätzen von Claudius Seidel. Heiner Lauterbach hat alles, was einer braucht, um ein Filmstar zu sein. Das Einzige, was ihm fehlt, sind die Filme dafür. Würdest du zustimmen diesem Lob?
Ja, ein bisschen. Man spricht ja immer von Filmstars, hat man in erster Linie die amerikanischen Stars vor Augen. Man hat da als erstes Argument immer, naja, weil die natürlich auch weltweit bekannter sind, weil sie mit ihrer Sprache natürlich weltweit besser vermarkten können, weil sie mehr Geld investieren in die Filme, weil das dann dementsprechend größere Filme sind, die eine größere Reichweite generieren. Aber was immer vergessen wird, ist, dass die auch wesentlich bessere Rollen zu spielen bekommen. Ne? Also schau dir mal die ganzen, nimm dir mal Jack Nicholson, einer flog über das Kuckucksnest. Das ist eine absolute Traumrolle. Und jeder Schauspieler, der nicht ganz zu blöde ist, der macht da ein Riesending draus. Ne? Und diese Rollen kriegen wir in der Regel nicht.
Warum?
Ja, weil es ist, ich meine, das Geld, wenn das gut investiert wird, wird das natürlich auch in die Drehbücher investiert. Da sitzen dann 10 Leute über ein halbes Jahr zusammen, jeden Tag 8 Stunden, und die alle Autoren sind, alle in verschiedenen Bereichen. Und schauen, dass sie ein gutes Buch zusammenkriegen. Und da kann man sich vorstellen, dass das eine andere Qualität hat, als wenn das ein Filmhochschüler schreibt in 8 Wochen.
Also das ist jetzt der erste Schultag, ja. Ja. Und da fing es, glaube ich, an. Da warst du irgendwie schon nachdenklich wie heute natürlich, ja. Aber eben auch schon als Schauspieler tätig. In der Schule?
In der Schule fing das an, ja, im Internat. Ich war auf 2 Internaten, und in dem einen Internat, ich war immer ein sehr schlechter Schüler, muss man dazu sagen, und in dem einen Internat hatten wir einen Lehrer, der war extremst theaterinteressiert und vernarrt in das Theater. Und der hat immer selber Theaterstücke geschrieben und hat dazu dann natürlich seine jungen Schauspieler gesucht. Ich war so 11 Jahre alt, und da hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert. Also ich war immer habe dann seine Hauptrollen da gespielt, seinen Protagonisten, weil mir das eben sehr viel Freude gemacht hat. Und ich laut Charakterbeschreibung des Internats auch eine fast schon beängstigende Begabung für das Schauspiel entwickelt habe. Was immer das heißen mag, ich habe diesen Pädagogen nie gesprochen, der das geschrieben hat. Meine Mutter hat mir das eines Tages mal gezeigt, diesen Ausschnitt, das werde ich nicht vergessen. Und habe damals auch meinen ersten und einzigen und letzten Preis in der Schule bekommen für besondere Leistungen im Laienspiel. Und da, das war so auf dem Sommerfest, da wurden das immer diese Stücke vorgespielt, und die Eltern waren da und der Lehrer und alles. Und dann war ich auf der Bühne, habe diesen Preis entgegengenommen, und dann fragte der Mann, mich, der Erzieher, der da war, halt, was willst du denn mal werden? Habe ich auch gesagt, Schauspieler mit 11 Jahren. Und habe das auch ziemlich ernst gemeint, weil mir das sehr viel Freude gemacht hat und ich auch eine Begabung gespürt habe. Es ist ja oft so im Leben, was macht einem Spaß? Das, was man besonders gut kann.
Mhm. Ja, und es war keine Hinführung zur Schauspielerei durch das Elternhaus. Also du warst jetzt nicht irgendwie ständig mit ins Theater genommen oder?
Nee. Meine Mutter ist mit mir ab und zu mal ins Theater gegangen. Da gab es auch eine schöne Geschichte. Da waren wir in der kleinen Komödie in Köln, und da spielte irgendein Fernsehstar, spielen der da immer so. Und ich saß mit meiner Mutter also so in der ersten, zweiten Reihe, und da war der Vorhang und dann ist es ja immer so, das Saallicht geht aus und das Bühnenlicht bleibt noch an, das Arbeitslicht, bevor das dann nach ein paar Sekunden, da gehen die Schauspieler auf ihre Position, bevor das dann das Bühnenlicht auch ausgeht und dann letztendlich der Vorhang aufgeht. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, du Mama, ich sitze hier auf der falschen Seite. Das habe ich damals ganz klar, in einem Moment wurde mir das auf einmal ganz klar, so mit 12, 13 Jahren. Und hat meinen Entschluss nochmal bestätigt.
Vater war nicht so happy, glaube ich. Ne?
Nee, mein Vater hatte ja eine große Firma in Köln, ein Sanitärunternehmen, was ich natürlich beerben sollte und führen sollte.
Denkst du da manchmal heute dran, wie das möglicherweise wäre, wenn du in Köln
gewesen wäre?
Die Firma Lauterbach führen würdest?
Nee, eher selten, muss ich sagen, weil es ist ja dann letztendlich nach einiger Zeit allerdings dann auch bei mir recht gut gelaufen und insofern stellt sich dann die Frage nicht. Ne? Wenn ich jetzt heute Schauspieler wäre und hätte wenig oder nichts zu tun, würde ich da vielleicht öfter dran denken.
Du bist nach München und dann gab es die ersten frühen Rollen. Vielleicht können wir die mal kurz reingucken. Das waren Mini-Rollen, glaube ich, im den üblichen verdächtigen Krimiserien.
Ja, hier dürfen Sie nicht parken, war mein erster Satz im Derrick.
Ja, der hat sich aber eingeprägt.
Ja,
ja da haben wir ja auch schon Derrick. Ja.
Da ist er ja.
Ja, ja genau. Ja.
Und das war der Alte, Siegfried Lovitz hier links. Ja.
Und das war dann schon ein bisschen später, das war dann schon nach Kolb mit Katja Fleck.
Katja,
und das war die Zeit, wo du mal später gesagt hast, du nimmst es ja so wahr, Produzenten haben verschiedene Stufen, wie sie Schauspieler einstufen. Ne? Also wer ist Heiner Lauterbach? Also, ja. Kannst du das mal kurz sagen?
Ja, es gibt vier oder fünf Stufen von einem Schauspieler-Dasein. Ja. Die erste ist, wer ist Heiner Lauterbach? Die zweite ist, wir brauchen Heiner Lauterbach. Die dritte ist, wir brauchen so etwas wie den jungen Heiner Lauterbach. Und die vierte ist, wer ist Heiner Lauterbach?
Da stellt sich natürlich die Frage,
in welcher Stufe ich
bin. In welcher Stufe warst du damals, in welcher bist du heute?
Damals war ich in Stufe 2 mit der Katja. Wir haben ja 1985 geheiratet, das war das Jahr, wo wir Männer gedreht haben. 85 im Ari, im Dezember kamen Männer raus, bevor er dann bundesweit rauskam und hatte ja dann 6 Millionen Zuschauer, war ein riesiger Erfolg und für mich ein gewaltiges Sprungbrett, verbunden mit dem Deutschen Filmpreis und dergleichen. Also das war deutlichst Stufe 2, wir brauchen Heiner Lauterbach.
Und wo würdest du dich heute so einstufen?
Wir brauchen sowas wie den jungen Heiner Lauterbach, würde ich sagen. Ja.
Aber dafür bist du viel zu gut beschäftigt.
Ja, manchmal werden ja auch Ältere gefragt. Das ist ja das Schöne bei unserem Beruf, dass wir so langsam ausgeleitet werden. Wie so ein Herpes aus dem Körper werden wir aus der Berufswelt langsam ausgeleitet. So ab und zu mit 100 spielst du noch irgendeine Rolle. Ist ja klar, wenn du 100 Bücher nimmst, da sind also in 80 Spielen die großen Rollen, spielen Menschen zwischen 20 und 50 Jahren. Ne? Und dann wird es, je älter du wirst, wird die Auswahl der Rollen, auch im Theater natürlich, wird immer geringer. Aber es ist schön, das ist eben schön. Also ich finde das, ich sehe das als wirklich einer der großen Vorteile unseres Berufes an, dass das so ist. Ich stelle mir das ganz schlimm vor und habe da größten Respekt und Mitleid mit den Menschen, die auf einmal mit 67 aufhören müssen zu arbeiten und dann zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Das stelle ich mir echt nicht schön vor.
Aber wir sind noch nicht so weit jetzt hier bei dem Ablauf
deines
Lebens. Wir sind jetzt, wenn wir vielleicht das nächste Bild sehen, da gibt es einen sehr smarten Heiner Lauterbach. Genau. Und das war so eine Zeit, auch in München, wo du eigentlich einen Ruf hattest, natürlich als guter Schauspieler, das sowieso, aber auch als Frauenflüsterer.
Ein Ruf?
Ja, ein Ruf, ja. Oder
echt?
Ja, du schreibst ja selber drüber in deinem in deinem Buch.
Und der Frauenflüsterer benutze ich, glaube ich, nicht.
Nein, das habe ich jetzt gesagt. Ja, ja. Was soll ich Frauenheld sagen?
Nein, nein, das benutze ich auch nicht. Nein, nein, ich hatte viele Bekanntschaften.
Ja, 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 ja. Und du hattest auch so eine Zauberformel in deinem Buch, die da vielleicht noch half. Ich habe die mal hier rauskopiert.
Wenn du dich das kann ich noch.
Ja, das kannst du noch auswendig. Ja. Willst du das mal kurz einfach so als magische...
ja, man muss sagen, das war ein Gedicht, das habe ich in der Cosmopolitan mal gelesen. Und zwar, als ich bei einer dieser Bekanntschaften morgens aufwachte, die aber schon weg war. Und jetzt, das ist dann immer dasselbe, man muss dann irgendein Briefkuvert finden, wo die Adresse drauf ist, wo man ist, damit man sich ein Taxi anrufen kann, was dann da hinkommt und einen abholt. Und während ich auf dieses Taxi wartete, habe ich so aus lauter Verzweiflung, weil die Dame keinen Kicker hatte, in der Cosmopolitan gelesen. Und da war dieses Gedicht drin. Und da habe ich gesagt, oh, das ist aber, das könnte man vielleicht noch hier und da mal anwenden können. Und das geht wie folgt. Wenn du gegangen bist und ich tief durchatme, um dich zu riechen, wenn ich meine Augen schließe, um dich zu sehen, wenn ich in mich hineinhorche, um dich zu hören, wenn meine Hände über meinen Körper streicheln, um dich zu fühlen, dann weiß ich erst, wie lieb ich dich habe und wie sehr ich dich brauche. Stimmt doch, ne?
Das stimmt komplett.
Stimmt alles.
Komplett, ja. Also das heißt, du hast es immer noch in Anwendung.
Hatte ich dann eine Zeit lang, muss ich gestehen. Hab das nur so verkauft, als würde ich mir das gerade einfallen lassen für die Person. Natürlich noch mehr Pausen gemacht als jetzt, um das zu verdeutlichen, aber gut. Das sind so Jugendsünden, ja.
Wenn du an die Zeit zurückdenkst, ist das was, wo du mit Sentimentalität zurückdenkst?
Eine schöne Zeit war das, ja.
Würdest du gerne nochmal haben? Oder?
Ja, das war eine wirklich sehr schöne Zeit, weil wir waren noch jung genug, um unsere dramatische Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht allzu ernst zu nehmen. Ich hatte also ziemlich wenig zu tun, teilweise und man hätte sich schon Sorgen machen können über die Zukunft, aber dazu waren wir eben noch zu jung und auch zu wild irgendwie und haben wirklich sehr viel schöne Abenteuer und lustige Dinge gemacht und erlebt miteinander in einer großen Clique in Schwabing. Und das war eine sehr schöne Zeit, muss man sagen. Ja.
Eine Clique in Schwabing wurde...
Hört sich direkt nach Schweinerei an.
Ganz ehrlich, die Clique in Schwabing wurde sehr schön beschrieben in einem Film von Helmut Dietl, Rossini. Ja. Ja. Und da gibt es jetzt zumindest mal zwei Fotos. Du warst ja auch ein Teil dieser Rossini-Clique.
Ja, ja, ich habe den Bernd Eichinger gespielt. Ja.
Du hast den Bernd Eichinger gespielt, aber du hast natürlich vorher auch in dieser Clique gelebt, als Rainer Lauterbach.
Ja, das war ja das Schöne. Ich war ja mit dem Bernd befreundet und wie das so unter Freunden ist, nimmt man Dinge voneinander ab und an. Und Bernd hat eben auch von mir gewisse Dinge angenommen, die ich dann wiederum in dem Film ihm nachspielen sollte. Also im Prinzip habe ich mich selber gespielt, wenn man so will.
Ein Jahr nach Rossini kam ein Film, der, wenn man ihn heute sieht, dachte ich, was, 1997 war das, oder 98, der Themen verhandelt hat, die eigentlich 20 Jahre später erst weltweit verhandelt wurden. Bitte den Trailer zum Film Der Campus.
Ah, ja. Du kannst meine Arbeit nur betreuen, wenn wir unser Verhältnis beenden.
Ja.
Du solltest deinen Gesichtsausdruck sehen.
Bernd Eichinger zeigt.
Es heißt, er will gegen sie als Präsidentschaftskandidat antreten.
Ein Professor hat eine Studentin vergewaltigt, an unserer Universität.
Sonka Benzmann hatte der Sarik.
Diesen Fall haben die Götter geschickt.
Und in der Sekunde der Wahrheit widme ich Ihnen seine Hoden.
Das kannst du doch nicht machen.
Das sagst du als Frau.
Der Campus.
Und wir fordern den Präsidenten auf, einzugreifen. Sonst soll er einer Präsidentin Platz machen.
Arschloch.
Wir kriegen dich, du geile Sau.
Vergewaltigung?
Es ist eine Kampagne.
Wir werden ihn öffentlich steinigen.
Willkommen an Bord. Die wissen, es gibt nur eins, das tödlich sein kann. Wenn es Zeugen gibt.
Die dachten wahrscheinlich, das ist Wissenschaft.
Lesen Sie in diesem Buch nochmal das Kapitel über das Beten nach.
Ein Sünke-Wortmann-Film.
Papi, Sie lügen doch, oder?
Was ist bloß passiert mit uns?
Würden Sie den Mann wiedererkennen? Da sitzt er.
Wir sind das Team.
Butter bei die Fische.
Wir müssen die Lügner beim Namen nennen.
Der Campus.
Ja, das ist ganz erstaunlich, wenn man sich das alles ansieht und denkt, der Film ist 20 Jahre entstanden vor MeToo. Wie fandst du das damals, diese Geschichte?
Der Campus war eine Bestsellerverfilmung nach einem Roman von Robert Schwanitz, der ein sehr kluger Mann und ein toller Mann war. Ich war dann natürlich oft mit ihm essen in Hamburg, der war Professor in der Hamburger Universität, hauptberuflich, und hat dann geschrieben mit sehr viel Humor, mit sehr viel Witz und Intelligenz, hat er dieses Buch geschrieben damals. Ja, ich meine, das Thema ist natürlich dann extrem hochgekocht worden durch diese MeToo-Bewegung, aber sagen wir mal, diese Vorfälle oder diese Szenarien gab es natürlich immer schon, ne, in unserer Gesellschaft. Insofern war das damals jetzt nicht so außergewöhnlich, so einen Film zu machen.
Was da natürlich schon thematisiert wird, ist diese Übergriffigkeit und Machtmissbrauch auch innerhalb einer Uni in diesem Fall oder innerhalb eines Filmteams. Das war kein Thema vorher, glaube ich.
Eines Filmteams ja nicht, in der Universität. Ne?
Genau, ist das hier. Thema, ja. Also im Film.
Naja, aber es ist ja, es war ja da so, dass das absolut mehr, also noch mehr als einvernehmlich war, dass sie ihn schon sehr dazu hinbewegt hat, die Studentin. Das darf man natürlich trotzdem nicht machen. Aber sie betont ja immer wieder in dem Film, nein, er hat mich nicht mal überredet oder sonst irgendwas. Ich bin verrückt nach dem, ich liebe den und so. Ne? Und das sagt die Frauenbeauftragte, ja, das muss er natürlich sagen. Das muss sie natürlich sagen, weil sie ihn eben verliebt ist in ihn. Ne? Und da meldet sich der Mathematikprofessor und sagt, jetzt habe ich mal eine Frage, was hätte sie denn antworten müssen, damit sie glauben, dass es tatsächlich so ist, wie sie gesagt hat? Ein sehr kluger Satz übrigens. Diese Bewegung gab es auch damals schon. Die leider viel zu früh verstorbene Barbara Rudnick hat ja da diese Frauenbeauftragte gespielt. Und das war ja da, wie heißen die drei Dinge, die über der Universität in Hamburg stehen, der Lehre, der Gerechtigkeit, der, also war zweimal nicht. Der. Und die Frau wollte dreimal die draus machen, ne? Die Lehre, die Gerechtigkeit. Ja. So. Naja, diese kleinen Spielchen gab es auch damals schon.
Was ich meinte, ist, dass der Umstand, dass du jetzt innerhalb einer Uni, wie im Film, oder innerhalb eines Filmteams, eine private Beziehung anfängst, die auch noch mit verschiedenen hierarchischen Ebenen versehen ist. Das ist damals ja schon diskutiert worden in diesem Film. Mhm. Aber das war gang und gäbe in der Filmwelt.
Naja, da heißt es ja Unzucht mit Abhängigen oder irgendwie sowas.
Ne? Ich wäre noch einen Schritt weiter, aber ihr seid ja nicht jetzt...
Nein, in der Filmwelt ist das nicht diskutiert worden. Da ist es einfach hingenommen worden. Und zwar von allen. Ja. Auch von den großen Verantwortlichen der Sendeanstalten. Von allen.
Das hat sich geändert?
Da gehe ich doch mal von aus. Ich bin jetzt, es hat sich überhaupt einiges geändert in Filmteams, muss man sagen. Also wenn man da heutzutage, man ist ja mal froh, wenn man entdeckt, dass unter diesen 50 Beteiligten, die dann 6-7 Wochen zusammenarbeiten, wenn sich da eine Liebe gefunden hat. Das war bei uns anders früher. Ne? Da war Fluktraktion auf dem Hotelflur. Und insofern bin ich da überhaupt nicht mehr drin in dem Thema. Also,
bedauerst du es?
Dass sich das geändert hat oder dass ich aus dem Alter raus bin?
Bitte? Dass du in dem Thema nicht mehr drin bist.
So, nein. Alles zu seiner Zeit.
Ja. Du hast ja damals eine Vielzahl von Filmen gedreht, unterschiedlichste Rollen. Wir haben jetzt eine ganz besondere, die Eine Liebe in Afrika. Da gibt es auch ein Foto. Ja, wurde gedreht in Kapstadt.
Ja. Wer ist denn der Fotograf da?
Links
bist du?
Bin ich.
Das hätte ich aber jetzt nicht erkannt.
Und du hast mir damals im Kostüm die Absolution stellvertretend für den Burda Verlag erteilt. Kann mich noch genau erinnern. Ja. Und diese Dreharbeiten fielen aber ja eigentlich schon in so eine Phase von dir nach einem gewaltigen Umbruch in deinem persönlichen Leben. Das ist vielleicht äußeres Zeichen davon. Du hast damals ein Buch geschrieben auch. Das ist Anfang der 2000er Jahre erschienen. Nichts ausgelassen.
2006.
Das ist deine erste Autobiografie. Die zweite kommt dann ein paar Jahre später. Da sprechen wir auch noch drüber. Und da hast du diese ganze abenteuerliche Zeit. Also erstmal natürlich viele Abenteuer, die du erlebt hast, bevor du überhaupt Filme gedreht hast. Und dann diese Zeit, in der also nicht nur die Fluktuation am Filmset, sondern du hattest Alkohol, Drogen, wieder Alkohol, Frauen und nochmal Alkohol. Und das hast du sehr ehrlich und fast sachlich aufgeschrieben. Mhm. Wenn du das jetzt heute dir nochmal vor Augen führst, ich meine, wir sehen es nochmal 20 Jahre später, als du dieses Buch geschrieben hast, ist das eine Zeit, an die du, für die du irgendein Verständnis hast heute noch?
Die Zeit?
Ja, damals, die du da beschreibst, in Nichts ausgelassen.
Also zunächst mal muss man sagen, das war nicht mein Titel, das war der Verlag, wollte den unbedingt. Ich hätte Glück gehabt, wäre mein Titel gewesen. Die Frage stellt sich für mich nicht. Die Zeit war so, wie sie war, und ich hatte da angefangen zu schreiben, ehrlich gesagt, um einen langen Brief an meinen ersten Sohn zu schreiben, um dem vieles zu erklären und nahezulegen und auch ein bisschen über mich damit er über mich reflektieren kann in einer Form, die vielleicht angemessen wäre. Oder man muss ja viele Dinge wissen, um einen Menschen zu beurteilen oder zu erkennen oder was auch immer. Ja, so kam eins zum anderen, und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, okay, dann meinetwegen können wir da ein Buch draus machen, weil ich irgendwo einen Sinn darin gesehen habe auch. Und der bestand darin, dass ich ja mittlerweile mein Leben verändert hatte, eben von dem, was du eben andeutest, alles in ein normales Leben, ein sportliches Leben mit normalen Tages- und Nachtzeiten und so und ohne Rauschgift, ohne Alkohol und diesen Dingen. Und ich war ziemlich am Ende, bevor dieser Umschwung kam. Das hatte dann damit zu tun, ich habe da meine jetzige Frau kennengelernt. Und sie hat mir dann dabei geholfen, wir haben das gemeinsam gemacht, mein Leben umzusortieren. Und ich war selber überrascht, dass ich aus dem Wrack, was ich war, was daraus geworden ist in ein paar Jahren. Und ich war so begeistert von der Erkenntnis auch, was der Körper alles verzeiht, die ganzen Organe, alles, nur vom Biologischen her mal, ne? Den psychosomatischen Dingen mal ganz abgesehen. Und da habe ich gesagt, dass ich halte das für toll, wenn ich das Menschen mitteilen kann. Und ich habe in der Tat auf dieses Buch, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, so viele Resonanzen bekommen wie für keine andere Sache in meinem Leben. Ich habe danach noch ein Buch geschrieben und habe viele Filme gedreht und was weiß ich alles. Und ich kriege viel Post oder E-Mails heutzutage mit den unterschiedlichsten Sachen, Aber mit Abstand das meiste hat zum Thema eben diese Verwandlung von mir und sehr oft, dass Menschen aufgrund dessen das haben angefangen haben und sie auch durchgezogen haben. Und das ist natürlich eines der schönsten Dinge, die man sich vorstellen kann, wenn man so eine E-Mail bekommt. Sie waren damals mein Auslöser, ihr Switch da. Ne? Und da habe ich gesagt, also allein deswegen für einen oder für eine, ich weiß gar nicht, wer der erste war oder die erste, hätte sich das schon gelohnt.
Du hast mir gesagt, es war natürlich auch so eine Auseinandersetzung mit deinem Leben, die du durch das Schreiben erlebt hast. Und du hast eine Haltung entwickeln müssen zu dem, was da vorher war. Mhm. Und wenn du sagst, es ist ein Brief ursprünglich gewesen an deinen ersten Sohn, Oskar, mit welcher Haltung würdest du ihn ansprechen, zum Beispiel zum Thema Drogen? Wir haben heute diese Cannabis-Diskussion, jeden Tag neue Wendung. Also meine, was sagst du deinen Kindern dazu?
Ja, das ist wohl wahr. Indem man Dinge aufschreibt und wirklich formuliert, das beinhaltet ja schon mal, dass man vorher intensiv drüber nachdenken muss. Man hat das ja auch vorher gewusst, sagen wir mal, mein Verhältnis zu Haschisch zum Beispiel, heutzutage. Würde ich das, würde ich der jungen Menschen von abraten oder würde ich sagen, das ist schlimmer als Alkohol, ist es auch nicht, keine Ahnung. Da hatte ich damals keine, bevor ich das geschrieben habe, das Buch, hatte ich keine Meinung dazu, weil ich habe einfach, ich habe diese Frage gar nicht so im Raum gesehen. Und in dem Moment, wo man das Buch schreibt und darüber berichtet, ich habe ja im Gefängnis gesessen in Indien, weil ich Haschisch geschmuggelt habe und habe darüber berichtet auch, ich habe über alles berichtet in meinem Leben und dann auch darüber und musste dann natürlich am Ende des Kapitels eine Haltung zeigen. Irgendwie, ne? Ich würde das heute nochmal machen oder wie auch immer die Haltung ist. Und habe dann geschrieben, dass meine Haltung so ist, dass ich glaube schon, dass es eine Einstiegsdroge ist. Ich würde es nicht empfehlen. Und ich würde es auch nicht empfehlen, legal zu machen, was sie jetzt gerade gemacht haben. Das war ja damals noch gar nicht, stand gar nicht zur Debatte.
Na, legalized gab es schon lange irgendwie diese Forderung.
Ne? Ja, die Forderung. Ja, ja. Forderung gibt es ja.
Nun ist es legalisiert, aber du sagst, es ist keine gute Sache, die Legalisierung.
Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da müsste ich mich jetzt auch wieder sehr mit beschäftigen, bevor ich da ein wirkliches offizielles Urteil abgebe. Ich würde mal spontan sagen, ich halte es für keine gute Idee. Ja. Hat natürlich ganz andere Hintergründe auch. Man will diesen Drogenhandel aber kontrollieren und sehr wahrscheinlich auch selber die Steuern dafür einziehen. Aber ich glaube, von dem weltweiten Drogenhandel könnte ich mir vorstellen, dass da nur maximal 10% auf Haschisch verfällt. Also insofern hat das damit gar nicht so viel zu tun. Nee, ich glaube, also ich habe es damals geschrieben, weil es ist, sagen wir mal, im Vergleich mit Alkohol, glaube ich, auch nicht wesentlich ungesünder oder gefährlicher. Ich glaube sogar, dass man von Alkohol bist du schneller gefährdet, eine körperliche Abhängigkeit zu bekommen. Ich kenne Leute, die ihr ganzes Leben lang gekifft haben. Unser Bassist aus der Band, als wir 15 waren, haben wir angefangen und der kifft heute noch. Der ist also so alt wie ich. Er ist Mathematiker, hat Mathematik studiert, aber ich ehrlich gesagt, es kennt ihn keiner, deswegen kann ich sagen, man merkt ihm das an, dass er ein Leben lang gekifft hat. Also das ist schon eine gewisse Lethargie und so, und das merkt man schon. Aber wenn er ein Leben lang gesoffen hätte in dieser Form, dann wird er vermutlich nicht mehr leben. Ja. Ja, also diese Diskussion diesbezüglich sollte dann schon gestattet sein auch. Aber nein, warum ich es geschrieben habe damals ist, weil ich habe auch mit dem Haschisch angefangen. Und dann bist du in einer Clique drin, die etwas Illegales tut. Du bewegst dich in einem illegalen Feld. Und dann ist der nächste Step bei uns war das damals dann ganz schlimm, ich habe 18-jährige Freunde, 17-jährige Freunde, die gestorben sind an Heroin. Ich hab nie Heroin gespritzt, aber Grauenhaft war das. Und wenn du aber mal in diesem illegalen Feld bist, von Haschisch zu Heroin, ist nicht mehr so hoch, weil du bist eh in dieser Outsider-Clique, die sich heimlich treffen, um das zu machen. Und dann ist es nur ein kleiner Schritt. Insofern ist das, der Begriff Einstiegsdroge nicht verkehrt. Und es ist also brandgefährlich. Und allein um das zu vermeiden, würde ich jedem Elternteil empfehlen, darauf zu achten, dass ihre Kinder keinen Rausch gibt, auch in vereinfachter Form von Haschisch oder gerade Marihuana nehmen.
Gucken wir uns nochmal diesen Weg an, den du genommen hast innerhalb von ein paar Jahren. Jetzt, wenn wir diese kleine Abfolge der bunte Titel, der bunte Geschichten uns anschauen, praktisch eine kleine Biografie anhand von der bunten Illustrierten. Naja. Können wir nur sagen, Applaus dafür. Ja. Und Victoria, deine Frau seit vielen Jahren, seit wie lange seid ihr verheiratet?
22.
Kam schnell genug?
2001, ja. 24, ja. 23.
Die Frage ist natürlich immer, wie hast du es geschafft oder wie hat sie es geschafft oder ihr beide, das ist ein großes Mysterium, weil das ja vielen nicht gelingt. Ne? Also die vielleicht auch einen Partner an ihrer Seite haben, mit denen du auch befreundet bist und Kollege bist, Heinz Hönig zum Beispiel. Mhm. Da würde ich sagen, ist es nicht geglückt.
Ja. Das kann man auch nicht erwarten, dass das Glück, das war bei mir ein großes Glück, dass das so funktioniert hat. Auch wieder ein Zusammenkommen vieler glücklicher Faktoren, wie das manchmal so sein muss im Leben, um eben glückliche Ziele zu erreichen. Ja, und hat dann funktioniert.
Aber kannst du vielleicht so in zwei, drei Sätzen kurz erklären, wie es funktioniert hat?
Oh, zweiter Satz ist schwer. Das ist, wie gesagt, Victoria und ich, wir haben ja einige Projekte zusammen. Das war unser erstes Projekt.
Und, also du?
Ja. Und wie das bis heute ist mit unseren Projekten, wir schaffen das nur gemeinsam. Oder wir sind gemeinsam sehr stark, weil wir uns unglaublich gut ergänzen. Aber bleiben wir mal dabei. Also ich... Wichtig ist ja, wenn man so etwas vorhat, sein Leben so zu verändern, von heute auf morgen, dann ein Ziel zu haben. Ja, etwas vor Augen zu haben, was einen dahin treibt, was einen diese ganzen Mühen und körperlichen Anstrengungen und psychischen Anstrengungen irgendwie aushalten lässt. Und das war Victoria in Form ihrer Person. Ich hatte das Ziel, sie zu heiraten, sie auch glücklich zu machen, mit ihr Kinder zu kriegen und Enkel mal. Da habe ich ihr am ersten Abend gesagt, ich habe die Vision, dass wir gemeinsam mal unseren Enkeln beim Spielen zugucken werden. Und wenn man das ist der erste Schritt, dieses Ziel zu haben. Und dann geht es frei nach dem Prinzip von... Wer hat das gesagt? Auch die größte Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Irgendein weiser Chinese, ja. Glaube ich. Dann muss man es Tag für Tag durchhalten. Es geht immer tageweise, die anonymen Alkoholiker machen das ja auch so. Also ich war in keiner Klinik, ich war nicht bei anonymen Alkoholikern, ich habe auch keine Rauchentzugstherapien gemacht und so. Ich habe das schon alles selber gemacht. Und mit immer wieder mit Justierung, Feinjustierung von Victoria. Also das muss man schon sagen. Es ist nicht von heute auf morgen. Da waren einige Rückfälle dabei, einige Kontroverse, die wir hatten, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, wie denn mit dem Ganzen umzugehen ist und so. Und Victoria ist da sehr energisch. Und ich beuge mich ihrer Energie, weil ich weiß, letztendlich weiß, erstmal, dass sie mich sehr liebt, dass ich sie sehr liebe und dass es gut für mich ist.
Gab es denn einen Moment, wo du sagst, da ist der Schalter umgelegt worden oder da habe ich ihn selber umgelegt oder Victoria hat ihn umgelegt?
Nee, wie gesagt, das kam eigentlich mit dem Kennenlernen von Victoria und dann mit der Erkenntnis, mit der frühen Erkenntnis, dass wir zusammen ein gemeinsames Leben bestreiten wollen.
Und ihr macht ja auch andere Projekte gemeinsam. Du hast gesagt, das erste warst du. Dann gibt es eines mit dem Titel Meet Your Master. Die nächste Zuspielung bitte.
Ja, aber
es ist nicht wirklich der.
Das hat mit Meet Your Master nichts zu tun.
Nee, ehrlich nicht. Nee.
Das ist ja Victorias Instagram-Account für Kuchenbacken. Und Meet Your Master ist ganz was anderes.
Könnte man nicht sagen, dass du doch da jetzt deinen Master irgendwie gesehen hast, gerade getroffen hast?
Nee.
Aber wenn ich das so sehe, also das ist, was Victoria auf Instagram veröffentlicht, das ist nicht heimlich aufgenommen. Bist du sehr diszipliniert auch? Also, weil wenn meine Frau das jeden Tag mir so eine Torte unter die Nase halten würde, hätte ich jetzt 20 Kilo mehr, also noch mehr. Ja. Also, Disziplin ist schon was.
Ja, den einen oder anderen Kuchen isst man natürlich. Das ist klar, das ganze Haus riecht nach Kuchen. Sonntags, ganze Haus voll. Ja.
Wie oft gibt es Kuchen?
Jeden Sonntag.
Das ist gut.
Ja, also den essen wir nicht komplett selber, aber er kommt immer weg. Das sind alle, die stehen schon montags in den Hufen, Freunde von uns und alles Mögliche. Ja.
Jetzt schauen wir uns den richtigen Videomaster an.
Schauen wir mal.
Kann man das lernen, schlagfertiger zu sein? Ja.
Gesundheit ist der Dreh- und Angelpunkt für ein glückliches Leben.
Design füllt Technologie mit Leben. Und doch ist es viel mehr.
Jeder Mensch kann und soll singen.
Versuch mal, einen anderen Weg zu gehen als den der Schauspielschule.
Schreib kein Buch für jemand anderen. Schreib es für dich.
Man kann alles lernen. Alles im Leben.
Das Meet Your Master habt ihr angefangen vor
vier Jahren
und habt jetzt schon wie viele dieser Lektionen?
Kurse? Wir haben 25 ungefähr.
Und was war da der Antrieb zu sagen, also ich will jetzt, ich meine, du hast deinen eigenen Kurs, aber du habt ja noch
viele andere. Ja, das ging auch wieder mal mit Victoria los, die hat mich beobachtet, wie ich eine E-Mail beantwortet habe, irgendeinem Leser oder. Und dann sagt sie, sag mal, wie oft machst du das eigentlich? Ich sehe da immer, du bist ja so rührend, du antwortest den Leuten ja auch richtig intensiv und lange und so. Und ist das nicht immer dasselbe irgendwie mehr oder weniger, was die dich fragen? Und könnte man dann, als letzte Frage, könnte man das nicht zusammenfassen und denen dann schicken? Einfach so das. Ne? Und so ist diese Idee entstanden, wieder mit einer Duplizität der Ereignisse, weil wir parallel dazu die Masterclass entdeckt haben, ein Format in Amerika, auf der auch Prominente ihr Wissen weitergeben in Form von Kursen, genauso wie wir das dann angefangen haben. Ja, und da haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich keine blöde Idee und das versuchen wir mal.
Es steckt schon auch so ein bisschen so ein Lehrer in dir, ne? So der, so den
ja, Lehrer weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt hat mich das immer interessiert, der Beruf eines Lehrers, das stimmt. Das stelle ich mir irgendwie vermutlich romantischer als es ist, aber spannend vor. Ich habe auch eine, ich bin ja Honorarprofessor an der Makromedia-Universität und habe da meine Studenten, wenn du darauf anspielst.
Zum Beispiel.
Und habe auch immer gerne Regie gemacht in meiner Karriere. Ja, naja, es ist das Arbeiten mit jungen Leuten oder mit, sagen wir, mit Willigen, mit Interessierten, mit leidenschaftlichen Leuten, was mir Spaß macht.
Kann man denn den jungen Leuten als alter, weißer Mann, der ich auch bin, überhaupt noch was erzählen?
Natürlich. Klar, wenn man Ahnung hat von dem, was man erzählt, dann hören die auch zu.
Dann kam dein zweites Buch, deine zweite Autobiografie, die mit dem Titel Man lebt nur zweimal.
Ja.
2013 gibt es auch das Cover. Und man hat so den Eindruck, jetzt korrigiert er sich in vielem. So,
nee.
Im ersten Buch hast du eben von diesem lustigen Leben an den Filmsets und an den, in den Kneipen und am Zoll vorbei und so weiter in dieser Welt beschrieben. Und jetzt bist du, jetzt hast du so ein ganz ruhiges Leben, was du da so in den tollsten Farben beschreibst, wo man sich sagt, wie hält er das überhaupt aus?
Naja, ich rede auch oder schreibe auch viel in dem Buch über die Schauspielerei, über meinen Beruf, ja, das Filmbusiness und so. Und das Zweite ist ja, dass man, sagen wir mal, den Versuch, auch da habe ich mit dem Piper Verlag, ich wollte das eigentlich nicht schreiben, bin gerade auf die Idee gekommen und dann haben wir, die kamen auf uns zu und so, da haben wir uns lange mit denen zusammengesetzt. Und sicherlich auch, weil meine erste Biografie mehrere Wochen auf Nummer 1 stand, war das für sie dann eine Überlegung, mit mir eine zweite zu machen. Und ja, den Menschen zu zeigen, wie das Leben nach etwas ist. Ne, zum Beispiel, wie wäre es, das schreibe ich ja auch in dem Buch, wenn Romeo und Julia jetzt nicht umgekommen wären, ne? Was würden die heute für ein Leben führen? Wird der Romeo auf der Couch sitzen und Kartoffelchips essen und Sportschau gucken und so? Ne? Dann ist die ganze Romantik, diese ganze Aufregung auf einmal weg und es fängt ein normales Leben an. Ist dieses normale Leben denn unbedingt schlechter?
Ja, ist es das Normale überhaupt? Was ist denn das Normale?
Ja, normal ist immer... Immer so mal in, wenn wir haben ja einen Horizont, würde ich mal sagen, an Lebensmöglichkeiten. Und wenn man den übersteigt, sagen wir mal, wenn man ihn deutlich übersteigt, ist man Michael Jackson. Ja, und wenn man ihn deutlich untergräbt, ist man ein Obdachloser unter einer Brücke, der eine arme Sau ist, fast nichts zu essen hat und eben keinen sozialen Umgang, keine Freunde, kein Haus, gar nichts. Ne? Und wenn man eben aber auf dieser Linie bleibt, mehr oder weniger, dann führt man ein normales Leben.
Aber das Normal, was du beschrieben hast in deinem ersten Buch, ist ganz anderes, eine ganz andere Normalität als die, die du im zweiten Buch beschreibst.
Nee, in dem ersten Buch geht es ja in Richtung, ja. In Richtung
abheben,
Michael so. Jackson. Ja. Und im zweiten Buch bleibt sie eben auf dieser Linie. Ich glaube, dass, sagen wir mal, um was geht es denn im Leben? Es geht darum, glücklich zu sein. Ja? Glück zu empfinden.
Sagst du, im anderen ja. Geht es um Geld und um
nein.
Noch mehr Geld und.
Ja, das, also eine gewisse Summe oder ein gewisses Vorhandensein von Geld macht ja auch nicht unglücklich zwingend. Es ist sogar erforderlich, einen gewissen Teil, um dieses Glück eben zu empfinden. Und ich glaube, dass dieses Glück am ehesten zu finden ist, eben je näher man sich dieser Linie bewegt. Ja? Hat Nietzsche ja schon gesagt, bleib nie auf ebenem Feld, steig nie zu hoch hinaus, am schönsten sieht die Welt von halber Höhe aus. Das ist damit gemeint. Da hast du die größte Chance, glücklich zu sein. Wenn du einen ziemlich, wir würden vielleicht sagen, spießiges Leben sogar führst. Für mich ist Spießer noch nie ein Fremdwort, ein Schimpfwort gewesen.
Echt?
Nee, überhaupt nicht.
Also auch damals nicht, als du da in
Nein, nie, nie, nie. Also erstmal sind es die Spießer, die unser Land zu dem gemacht haben, was es ist, von der wir heute noch leben, von den Steuern, die bezahlt haben, von denen wir heute noch leben. Und es ist nichts, wenn einer einen Gartenzwerg im Garten hat und wenn er ein netter Kerl ist, ist mir das scheißegal.
Dann habt ihr Gartenzwerge?
Nein. Aber wir können mal drüber nachdenken.
Platz hättet ihr schon. Aber es ist doch so, ich meine, das Leben ist ja, also Film ist Krieg, haben wir in Rossini damals gelernt, ja. Und das Leben ist ja doch auch immer eine große Rivalität. Und da gehen wir jetzt mal bitte zu einem Ausschnitt, den vielleicht der eine oder andere schon vermisst hat, nämlich zu dem Film, mit dem für dich alles anfing. Männer.
Ach, du bist der einzige Originale, der rumläuft, ne?
Ja.
Das wollen wir doch mal sehen.
So, und nicht nur für dich fing alles an damals.
Nee. Was hast du wieder für eine Jacke an? Ja.
Schick gemacht für dich. Die Unterhose habe ich jetzt nicht mehr gefunden.
Ja, ja.
Bitte, Uwe, schön, dass du da bist.
Hallo
zusammen. Uwe Ochsenfeld.
So.
Was?
Wir können doch noch ein bisschen kuscheliger zusammenrücken, wenn ihr das vorzieht. Ja, wie lange ist das her? 40 Jahre.
85.
Ich setze mich ein Stück zurück.
Das siehst du bei den Frauen noch, das habe ich jetzt das erste Mal gesehen, diese Schulterpolster, ne, vor dem Aufzug da, ne? Das 80er Jahre, ne?
Ja. Das war ganz selbstverständlich da. Ja. Du hast kein Mikro, glaube ich. Ah, du musst das Mikro nehmen hier, genau.
Ausbildung, Theater. Ja. Hallo? Hallo, ja.
Kanntet ihr euch vorher? Vor den Dreharbeiten?
Achso, ich dachte heute meinst du.
Ja,
Who's that? Nee, wir haben uns ja kennengelernt.
Du spieltest ja damals letztlich den Spießer der beiden.
Ja.
Aber es war natürlich eine Rivalität zwischen zwei Männern und es ging worum? Um eine Frau.
Natürlich, um was das
geht. Ist es das, worum es geht im Leben, würdest du sagen so?
Vermutlich, wenn man die griechischen Tragödien sich anschaut, ne, viele Themen gibt es nicht. Macht, Liebe, ja, das sind so die immer wieder, es ist letztendlich immer wieder dieselben Themen.
Das ist der Antrieb.
Ja, das sind ja auch die ganz existenziellen Instinkte, die wir immer noch alle in uns drin haben, vor allem auch die Männer, wo es um den Pavianfelsen geht. Ja. Wer ist der Bessere, der Schönere, der Stärkere, der Attraktivere? Und das ist bei uns beiden schwer, weil wir beide das alles haben.
Natürlich.
Ja, wenn es keiner sagt, sage ich es.
Ja, ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Was man aber eben auch sagen muss, ihr seid natürlich damals zwei, also diese Figuren, die ihr gespielt habt, waren zwei unterschiedliche Ausformungen des klassischen Machos. Mhm. Würdet ihr dem zustimmen?
Ja, ich kann mich erinnern an die Zeit, da wurde gerade so am Männerbild sowieso gekratzt. Ne? Also soll man jetzt softer sein, soll man noch mehr Macho sein, irgendwas zwischendrin. Das hat sich auch jede Woche geändert. Es war alles ein bisschen durch. Wir wussten ja gar nicht mehr, wer wir sind, wer wir sein dürfen,
damals
sollen.
Schon.
Ja? Damals schon, ja, ja, da fing das an. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das heute wirklich geändert hat. Und da kam halt dieser Film mit diesem Thema auch gerade richtig. Das hat gerade die Leute angesprochen, das war gerade Thema.
Könnte man Männer so in dieser Form, wie er damals erzählt wurde, das heute noch machen?
Ein bisschen anders, die hätten heute halt alle einen Dutt. Ne?
Ja, ja, man, okay.
Ja.
Und sonst?
Du hast dich damals über meinen Kajal immer beschwert, ja. Ne? Aber macht man heute nicht mehr.
Du machst kein Kajal mehr, doch.
Nee, man beschwert sich nicht mehr darüber. Das ist heute mehr oder weniger normal geworden. Ja. Wir kommen ja noch, wir haben ja noch die Hippie-Zeit teilweise gelebt und erlebt. Und da war das ja alles schon, ich weiß gar nicht, es ist viel auf der Strecke geblieben. Ne? Da ging es nicht um Hautfarbe, Männer, Frauen, Männer. Wer sich geliebt hat, soll sich lieben. Und jeder hat es toleriert, außer unsere Eltern natürlich, aber die damalige Generation, die Jugend, das war toll. Ne? Es gab ja diese Festivals, Woodstock und die ganze Hippie-Zeit, da war eine riesen Toleranz und Akzeptanz da, egal wo du herkommst, wer du bist, was du bist. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an, das ist schwer jetzt nachzuvollziehen. Ne? Wir haben es ja noch erlebt, jetzt geht alles wieder von vorne los.
Es geht ein Rückschritt, meinst
du? Wir haben doch schon viel erreicht gehabt damals und jetzt ist alles wieder so, als wäre nichts gewesen. Das ist schwer zu verstehen für mich manchmal.
Was ist denn passiert da? Wie muss man heute sich verhalten der Frau gegenüber?
Das ist eine gute Frage. Ich verhalte mich nach wie vor noch so, dass ich die Türen aufhalte und die Stühle zurechtrücke und so. Ja, bin auch bis dato noch nicht vors Schienbein getreten worden, deswegen. Ich habe auch immer so in meiner Wahrnehmung so, dass die Frauen das immer noch gerne mögen. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich so gleichstellen sollten auf der Welt. Ist da viel schöner, dass man sich gegenseitig ergänzt, als dass alle Menschen gleich sind. Ich meine auch grundsätzlich, nicht nur Männer und Frauen. Also dieses Thema schwarz und weiß und schwul und lesbisch und so, das hat mich noch nie interessiert, ehrlich gesagt. Ich bin aus Köln, also ich bin aufgewachsen mit Tunten und so haben wir sie damals noch genannt, so haben sie sich selber genannt. Die ganze Travestie, wir sind nächtelang, ich habe vorzugsweise in schwulen Kneipen mich aufgehalten, auch nach 1 Uhr, weil die einfach am besten feiern konnten. Da war immer Riesenstimmung, in die auch in Berlin in diesem Laden. Weißt, da waren wir auch ein paar Mal drin, Uwe.
Ja, Hamburg so, auch, Pulverfass, ja, Hamburg.
Ja, Wahnsinn.
Weißt du noch?
Da waren wir natürlich wirklich zu Hause. Insofern ist das für mich, diese ganze Diskussion, völlig absurd, auch mit Schwarz und Weiß. Für mich gibt es nur Leute, die ich nett finde, die mich nicht interessieren oder die ich bescheuert finde. Das sind drei Kategorien. Und das ist, alles andere gibt es nicht.
Wäre denn eine Fortsetzung denkbar? Also irgendwie Männer Reloaded 40 Jahre später?
Naja, das ist ja, da haben wir schon kurz nach Männer dran gedacht. Ne? Ist eigentlich blöd, wenn man da nicht irgendwie weitermacht, in dem Sinne nach so einem erfolgreichen Film. Da sind uns die Amis wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen voraus. Die hauen sofort Teil 2 raus, Teil 3, Teil 4. Da warten wir bis heute drauf.
Ja, das machen sie hier schon auch. Ne? Also Männer waren eine große Ausnahme.
Mittlerweile ja, es gibt auch Sequels bei auch so Kinderfilmen, Zeichentrickfilmen und so weiter. Aber bei so einem Film, ich meine, wir müssen doch die
ja, ich fand das damals aber nicht uncharmant, muss ich dir sagen, als dass wir es nicht gemacht haben irgendwie.
Ne? Wieso?
Ja, weil was die meisten machen, einen Erfolg und dann reiten sie darauf rum, machen so Teil 2, 3, 4, bis dann überhaupt keiner mehr sehen kann irgendwann. Und das so ein Ding einfach mal so stehen zu lassen als solches, hat mir irgendwie auch, fand ich irgendwie auch cool.
Also ja, aber trotzdem, ich finde, es steht jetzt lang genug. Ne? Jetzt, also so langsam könnten wir schon mal irgendwie, solange wir noch unseren Text merken können, schon mal ein bisschen dran denken an so
Uwe braucht jeden Euro.
Ich würde sagen, wir machen jetzt zum Schluss noch eine kleine Publikumsabstimmung. Wer würde denn sich wünschen, dass Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht noch mal als Männer vor der Kamera stehen?
Naja, vereinzelt.
Damit ist das eigentlich eine beschlossene Sache. Ja? Man kann sofort zum Produzenten gehen, es sind noch ein paar hier, vielleicht findet man einen. Ja. Ja, das war's.
Gut, danke schön.
Actors Talk mit Heiner Lauterbach. Vielen Dank. Vielen Dank.